Meine Fragen ans Leben und meine Fragen an Gott. Warum beendet Gott Kriege nicht? Es ist so tragisch zu sehen, was in der Ukraine alles passiert. Warum streiten Christen so oft? Wo ist die Einheit, von der Jesus so intensiv immer wieder spricht? Warum lässt Gott zu, dass gute Freunde so richtig schlimm krank werden und manche viel zu früh sterben? Warum haben einige von meinen Freundinnen und auch ich keinen Partner, wo Gott doch sagt, dass der Mensch nicht fürs Alleinsein gemacht ist? Warum können manche Menschen, die gute Eltern wären, keine Kinder kriegen? Warum stolpern Beziehungen immer wieder über die gleichen Konfliktpunkte? Und warum scheint Gott manchmal so fern, wo ich es mir doch wünsche, dass er nah ist, dass ich ihn spüre, dass ich ihn erlebe und dass ich ihm begegne? Das sind einige meiner Fragen, die ich ans Leben habe, die ich an Gott habe. Und meine Antworten, die sind folgende. Ja, kleiner Einblick in meine Gedankenwelt. Ich würde ja gerne in den Saal fragen, was euch aufgefallen ist. Der ist aber ein bisschen groß, da beantworte ich die Frage einfach kurz selbst. Vielleicht haben manche zugehört und sagen, ja, die Desiree, die hat viele Fragen an sich selbst, ans Leben und an Gott. Und sie hat wenige oder auch gar keine Antworten. Unangenehm ist es. Unbeantwortete Fragen sind meistens unangenehm. Vielleicht sagt ja auch mancher von euch, ich kenne solche Fragen auch. Ich habe auch eine ganze Reihe an Fragen und ich kenne das Gefühl, diese Sehnsucht und den Wunsch, die Antworten bei Gott zu finden und Gott zu erleben und Gott zu spüren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es eben manchmal nicht so ist, dass sich das nicht erfüllt, dass was offen bleibt. Vielleicht kennt ihr solche Fragen oder so ein Gefühl. Und ich möchte euch am Anfang, bevor ich so richtig einsteige, einen Moment Zeit geben, um mal zu überlegen, was sind eure Fragen. Jeder hat ja andere Fragen. Überlegt mal in eurem Kopf, was sind eure Fragen ans Leben und an Gott? Vielleicht habt ihr selber auch keine, kennt aber Leute, Freunde, Bekannte oder irgendeine Person, die solche Fragen haben. Denkt mal kurz drüber nach, einen kurzen Moment. Wie gehen wir mit solchen Fragen ans Leben und an Gott um? Es geht um die Frage heute, was mache ich, wenn sich mein Glaube nicht nach Gott anfühlt? Wenn es eben nicht so ist, wie dieses Thema von der Yumiko erfüllt, sondern wenn es ganz anders ist, wenn sich da gar nichts nach gefüllt anfühlt, sondern eher leer, was machen wir dann? Und ich habe 5 Punkte mit dabei für die Bibelarbeit heute. Es geht zum einen darum, wie ist es für uns, ja, wenn wir unerfüllt sind? Dann, wie geht Gott eigentlich da damit um? Und wie kann es uns gelingen, Jesus in all dem nachzufolgen? Und was hat es für Auswirkungen, wenn wir dann Jesus nachfolgen? Und wir schauen uns dazu eine Bibelstelle an, die steht in 1. Mose 29 und die Verse 20 bis 30. Und ich lese uns die mal vor. Da steht: So diente Jakob um Rahel 7 Jahre, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob, und er ging zu ihr. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Zilpa zur Magd. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich betrogen? Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Magd. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Soweit unser Bibeltext für heute. Es geht um Jakob und um 2 Frauen. Jakob ist einer von den Männern, von denen das Volk Israel abstammt. Da war Abraham, den Gott gerufen hatte, auszuziehen in das verheißene Land. Und Gott hat ihm die Verheißung gegeben, dass er viele, viele Nachkommen haben wird. Und Abrahams Sohn war Isaak. Und Isaak hatte 2 Söhne, Jakob und Esau. Es waren Zwillinge und der Erstgeborene war Esau, der Ältere. Und der Zweitgeborene war Jakob. Und der Erstgeborene hätte eigentlich den Segen, das geistliche Erbe erhalten sollen. Aber Jakob, ein Betrüger, kann man so sagen, hat sich das erschlichen. So, und um diesen Jakob geht's eben hier. Jakob hat sich diesen Segen erschlichen und aus Furcht vor der Rache von seinem Bruder ist er geflüchtet zu seinem Onkel, einem Mann namens Laban. Und der hatte 2 Töchter und da wird's ein bisschen interessanter. Diese 2 Töchter waren Lea und Rahel. Und Jakob hat sich in Rahel verliebt, eine sehr schöne Frau. Und er wollte sie gerne heiraten, ging aber nicht so schnell, weil es üblich war, einen Hochzeitspreis eben für sie zu bezahlen. Und Jakob ist ja geflohen, er hat da auch nichts mitgehabt. Und dann wurde ausgemacht, dass er 7 Jahre für seine zukünftige Frau arbeitet. Ganz schönes Ding. Ja, arbeite mal 7 Jahre für deinen Partner oder deine Partnerin. Aber für Jakob war das scheinbar kein großes Ding, weil er seine schöne Rahel eben vor Augen hatte und es kam ihm vor wie einzelne Tage, als er dort gearbeitet hat. Okay. Und die Sache wird dann dramatischer. Jakob hat die 7 Jahre abgearbeitet und es kommt zur Hochzeit. Und sein Schwiegervater jubelt ihm die falsche Tochter unter. Nämlich Lea, die Jakob gar nicht haben wollte. Und weil es aber wichtig war, dass die Ältere vor der Jüngeren verheiratet war, hat das sein Schwiegervater einfach selbstständig entschieden. Und Jakob wacht neben der falschen Frau auf. Und er ist stinkewütend, verhandelt mit seinem Onkel um Rahel, bekommt sie dann auch, muss aber eben noch weitere 7 Jahre arbeiten. Und uns interessiert in der Geschichte nicht so sehr der Blick auf Jakob, sondern auf diese beiden Frauen, insbesondere auf Lea. Wer ist Lea eigentlich? Sie ist die Ältere von den beiden Schwestern. Sie war, bis Jakob kam, eben unverheiratet. Und es steht in diesem Kapitel, in den Versen, die wir jetzt nicht gelesen haben, da steht, sie hatte glanzlose Augen. Sie war also wohl nicht so hübsch oder hatte zumindest keine besondere Ausstrahlung. Die Männer haben sich scheinbar nicht so sehr für sie interessiert und sie stand im Schatten von ihrer Schwester. Und wir lesen über diese Schwester, über Rahel, die hatte eine gute Figur und die war wunderschön. Na toll, vielleicht blöd gelaufen für die Lea, die konnte da ja nichts dafür und musste trotzdem damit leben. Und auf die Idee ihres Vaters hin wird sie Jakob untergejubelt. Er muss sie dann zur Frau nehmen. Jakob entdeckt es und er beachtet Lea quasi gar nicht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, wie er trotzdem die Rahel kriegen kann. Und wir lesen dann am Ende unseres Textes, dass Jakob Rahel lieber hatte als Lea. Und es bleibt auch so. Jakob bevorzugt die Kinder von Rahel vor den Kindern von Lea. Wer ist also diese Lea? Sie lebt im Schatten von ihrer schönen Schwester. Sie bekommt einen Partner, nur weil ihr Vater ihren Mann betrügt. Sie wird von ihm eigentlich zurückgewiesen und sie bleibt ungeliebt. Und ihr Wunsch, von ihrem Mann geliebt zu werden, bleibt unerfüllt. Und das ist mein erster Punkt, unerfüllt. Das ist manchmal die Realität unseres Lebens und manchmal ist einfach alles Mist. Ich habe euch ja vorher gebeten, euch ein paar Gedanken zu machen. Was sind eure Fragen ans Leben oder an Gott? Und vielleicht ist es bei euch manchmal so wie bei Lea, dass du manchmal morgens aufstehst, ins Badezimmer schlappst und in den Spiegel schaust und am liebsten wieder umdrehen würdest. Und vielleicht nimmst du dich wie Lea glanzlos wahr. Das sind die anderen, die wunderschön sind, und du stehst halt da und fühlst dich glanzlos und matt. Vielleicht ist es auch nicht das Aussehen oder die Attraktivität, sondern deine Belastbarkeit, deine Leistungsfähigkeit, dass andere in der Schule da sind oder in der Uni oder im Job, die schneller sind, die bessere Noten haben oder die scheinbar erfolgreicher sind. Vielleicht hast du auch den Wunsch, in Freundeskreis so richtig integriert zu sein oder eine richtig gute Freundin oder einen Freund zu haben, und es ist halt nicht so. Vielleicht gibt es immer wieder Stress zu Hause, mit oder zwischen den Eltern, und die Sehnsucht nach einer heilen Familie ist da und bleibt offen. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Partner oder nach einer Partnerin, eine kaputte Beziehung, auf die du zurückschaust. Oder vielleicht ist gar niemand da, der sich für dich interessiert. Vielleicht sind das ein paar Punkte, die bei dir so sind. Vielleicht sind es auch total andere Dinge. Vielleicht bist es auch nicht du selbst, sondern andere, die du kennst. Unerfüllt. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wie geht Gott damit um? Zweitens, Gott schaut nicht weg, auch wenn es sich so anfühlt. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Bibelgeschichte, da ging es ja um Lea, die Ungeliebte, deren Wünsche eben unerfüllt blieben. Lea war die Nummer zwei. Sie war von ihrem Mann nicht so geliebt wie ihre Schwester. Und interessant ist, wie das eben weitergeht. Lea hat viele Kinder gekriegt. Und Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das heißt, Gott schenkt ihr diese Kinder. Ihre schöne Schwester dagegen, die kann für eine lange Zeit erstmal keine Kinder kriegen. Und Kinder waren ein ganz zentrales Statussymbol in der orientalischen Kultur. Wer keine Kinder bekommen kann, hat als Frau keinen Wert. Also Gott hat sehr wohl Lea Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat sie gesehen und er hat sich ihr zugewandt. Lea wurde von ihrem Mann und von den Menschen zurückgewiesen. Gott aber hat sie nicht vergessen. Und in der Geschichte Israels, das zieht sich ja dann weiter, ist auch die Geschichte der Christen und damit auch unsere Geschichte, da spielt Lea und gerade ihre Kinder eben eine ganz zentrale Rolle. Daraus ist das Volk Israel entstanden. Gott hat Lea nicht vergessen und er hat sie und ihre Nachkommen gebraucht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für sie sich so angefühlt hat, als wäre sie von Gott vergessen. Und es war nicht nur für Lea so, das ist auch für uns manchmal eine Herausforderung. Ein Mensch hat ja einen Körper, einen Geist und eine Seele. Und mit dem Körper und dem Geist kommen wir oft ganz gut klar, zumindest ist es bei mir so. Ich finde Sport und Bewegung eine super Sache, eines der schönsten Dinge im Leben. Mit dem Körper ist also gut, mein Geist und mein Kopf sind auch top, ja, ich bin eine gute Denkerin, ich analysiere gerne Sachen, ich erstelle gerne Konzepte und so weiter, läuft also. Und dann bleibt die Seele. Und da wird es für mich schon ein bisschen schwieriger, ich weiß nicht, wie das für euch ist. Aber die gehören auch mit dazu. Die Emotionen zu meinem Leben, zu meinen Beziehungen und eben auch zu meinem Glauben. Das Fühlen gehört bei uns mit dazu. Und ich habe letztens mit einem guten Freund über meine Lebens- und meine Glaubensfragen gesprochen und wie es mir damit geht. Und ich habe gesagt, ich habe auch viele dieser Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, habe ich hier oben im Kopf sehr wohl irgendeine Antwort. Da kann ich was drauf sagen. Und dann habe ich eine Pause gemacht und dann hat er gemeint, aber du spürst es nicht, oder? Genau, so ist es. Ich spüre es manchmal. Nicht mein Glauben fühlt sich manchmal einfach nicht nach Gott an, weil es scheint, dass Gott nicht handelt und nicht eingreift. Und es geht uns manchmal ganz persönlich so, manchmal geht es auch ganzen Gruppen an Menschen so. Ein Kollege von mir war letztens auf Dienstreise in Syrien und hat dort einige Städte besucht, hat dort Christen getroffen, da gibt es nicht viele, aber ein paar. Und er hat dann Bilder gezeigt von zerbombten Orten, wo alles kaputt ist. Zerbombte Städte ohne Strom, Schulen und Unis ohne Lehrer, Menschen ohne Hoffnung. Und die Christen, die er getroffen hat, die haben oft gesagt, es scheint, als ob Gott uns hier vergessen hat. Das hat mich sehr betroffen gemacht, aber es ist total nachvollziehbar, dass die Menschen das dort sagen. Man muss ja da eigentlich nur sich umschauen. Ja? Wenn wir zurück in die Bibel schauen, zu Lea und zu anderen Büchern in der Bibel, dann können wir erkennen, dass es nicht so ist. Wir sind nicht von Gott verlassen. Wir können das nicht unbedingt direkt fühlen, aber ich glaube, wir können das erkennen. Und Gott verspricht in seinem Wort in der Bibel, und das ist das, was wir haben, wo wir ihn am allermeisten erfahren können. Er verspricht dort nie, dass er alle unsere Sehnsüchte erfüllt. Es gibt viele Verheißungen in der Bibel. Manches hat sich schon erfüllt und anderes wird eben noch passieren. Und Gott verspricht, dass er eines Tages alle Tränen abtrocknen wird, dass eines Tages alles heil sein wird, dass Frieden da sein wird, dass tatsächlich alles gut ist, aber eben nicht jetzt, noch nicht. Und das heißt, wir haben einerseits die Realität von unserem Leben, dass es manchmal Mist ist und manchmal schmerzlich. Und wir haben andererseits Gott, von dem wir wissen, dass er nicht wegschaut, dass er verspricht, dass er immer bei uns ist. Und das ist eine Riesenspannung, die wir haben und mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und das ist mein dritter Punkt, die Spannung aushalten, und zwar mit dem Kreuz im Blick. Wir haben ja im Vergleich zu Lea einen sehr großen Vorteil. Vor 2000 Jahren ist Jesus auf die Erde gekommen und wir haben das an Weihnachten erst gefeiert. Und da ist Gott, den wir immer so gerne greifen möchten, aber nicht können, da ist er sichtbar geworden. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus, er hat gelebt und ist gekreuzigt worden. Und während Jesus dort am Kreuz hing, da hat er was gesagt, zwei Sätze, die sind uns überliefert und die wollen wir uns mal kurz genauer anschauen. Er sagte zum einen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus spricht diesen Satz, den wir manchmal ähnlich formulieren. Gott, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich auch nicht greifen. Ich verstehe nicht, warum du nicht da bist. Du siehst mich doch. Jesus hätte gerne einen anderen Weg genommen. Er hat an einer anderen Stelle gebetet, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und was passiert dann? Jesus ist im Todeskampf und bevor er stirbt, sagt er einen zweiten Satz, nämlich, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was ist das für eine Spannung, habe ich mich in der letzten Zeit immer wieder gefragt. Da ist Jesus, der hängt dort am Kreuz, der fühlt sich von Gott verlassen, alleine. Und dann gibt er sich und sein äußerer Zustand, der ändert sich ja nicht, er hängt dann immer noch dort, dann gibt er sich mit allem, was er ist, sein Geist gibt er in die Hände dessen, von dem er sich verlassen fühlt. Wie geht das, frage ich mich. Das ist doch genau das, was uns so schwer fällt. Wir haben unerfüllte Wünsche, Dinge, die nicht so laufen, die wir uns so sehr erhoffen und wir fühlen uns damit alleine, manchmal von Gott verlassen. Und wie kann es dann gelingen, trotzdem diesen Schritt zu tun und zu sagen, und ich vertraue diesem Gott, den ich nicht eingreifen sehe, mein Leben und meinen Geist an. Und ich vertraue darauf, dass er das gut mit mir meint, ohne dass er so handelt, wie ich das mir wünsche und wie ich es mit meinem Horizont am besten denke. Und ist das nicht auch eine sehr menschliche Frage, eine, die schon ganz am Anfang in der Bibel aufgeworfen wird? Bei Adam und Eva mit dem Baum und der Frucht, dem Wunsch, diese Frucht auszuprobieren und dem Wunsch, so zu sein wie Gott. Und dieser zweifelnden Frage, die der Teufel mit reinbringt, kann man Gott tatsächlich vertrauen? Kann Gott es gut meinen, wenn wir das nicht probieren dürfen? Können wir ihm einfach so vertrauen, dass er schon weiß, wie es am besten für uns ist, ohne dass wir das selber probieren und ohne dass wir selber eingreifen. Jesus hat es gemacht. Er hat seinen Geist in Gottes Hände anvertraut, ohne dass Gott eingegriffen hätte, ohne dass er Gott da gesehen hat. Jesus ist gestorben und war er erstmal tot. Er ist gestorben für uns, weil wir diese Spannung eben nicht selbst hinbekommen, weil wir die eben nicht selbst aushalten können. Weil wir nicht Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint, weil wir selbst eingreifen, selbst Gott spielen und damit an dem Leben, wie er sich's für uns gedacht hat, vorbeischießen. Das kann man auch Sünde nennen. Und Jesus hat seinen Geist in Gottes Hände anvertraut, obwohl er sich von Gott verlassen gefühlt hat. Er ist gestorben und er ist auf übernatürliche Art und Weise wieder auferstanden. Er hat den Tod und die Sünde überwunden und die Trennung mit Gott für uns aufgehoben, damit wir Gott nah sein können, damit auch wir unseren Geist in seine Hände legen können, damit auch wir ihm vertrauen können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich lege meinen Geist in deine Hände. Und es ist mein Wunsch für uns heute, dass wir das begreifen und dass wir uns an Jesus hängen und ihm das nachsprechen. Unsere Zweifel, unsere Sorgen, unsere unerfüllten Wünsche aussprechen und Gott fragen. Mein Gott, warum hilfst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum sehe ich dich nicht handeln? Warum ist da diese Krankheit? Warum taucht immer wieder der gleiche Konflikt in meinem Leben auf? Warum schenkst du mir keinen Partner und was das eben bei euch so alles ist? Und dass wir das dann wagen, mit Jesus zu sprechen und zu sagen, ich gebe meinen Geist, mein Sein, mein Leben in deine Hände. Ich vertraue dir, auch wenn sich meine Situation nicht ändert. Auf Jesus schauen, ihm nachsprechen, ihm nachgehen und sich von ihm füllen lassen, das ist Nachfolge. Und das ist mein vierter Punkt, Jesus nachfolgen. Dass wir trotz unserer Umstände an Jesus dranbleiben und uns da eben nicht verunsichern lassen. Dass wir es nicht schönreden, dass wir das Schmerzhafte und das Unerfüllte wahrnehmen, aber eben trotzdem an Jesus festhalten. Weil es kein ferner Gott ist, auch wenn es sich so anfühlt. Weil es ein Gott ist, der nahe gekommen ist, der so wurde wie wir und diese Spannung, in der auch wir uns befinden, aushalten musste. Und der darüber nicht zerbrochen ist, sondern die überwunden hat. Und wem das Thema jetzt ein bisschen schwer war bisher, der darf spätestens jetzt mal jubelnd die Hände erheben und sagen, ja genau, das ist richtig cool. Jesus hat es überwunden und damit ist es eben auch für uns machbar. Wir müssen da nicht stehen bleiben, wir können Schritte gehen, Jesus nachfolgen und auf ihn hoffen. Und wie kann das praktisch aussehen? Da kann man ganz viel über Jesus Nachfolge sprechen. Da haben wir heute hier in dem Seminar jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber man kann sich da ganz viele andere Sachen ausdenken, andere Vorträge von hier, von der Jumiko anhören oder ein Buch dazu lesen oder sich über die Jüngerschaftskurse, die es gibt, Bibelschulen und Ähnliches draußen in der Halle informieren. Es gibt richtig gute Möglichkeiten, was man eben machen kann, um so einen richtigen Schub zu bekommen in der Jesus-Nachfolge. Und ich habe einfach zwei Dinge für heute, die mir wichtig sind. Das eine ist, bleibt dran am Bibellesen. Wenn unsere Wünsche unerfüllt bleiben, dann kann das unseren Glauben und auch Gott in Frage stellen. Und Gott will uns aber begegnen und er tut es durch sein Wort. Dort zeigt er sich, wie er eben ist. Und wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du verstehen willst, wie Gott es mit dir meint, was er über dich und dein Leben denkt, dann schau da rein. Dann nimm dir Zeit und lies es. Es muss nicht immer die ganze Bibel sein. Es muss auch nicht der schwierigste Text sein, es kann auch für eine Zeit lang mal nur ein Vers sein. Aber lass nicht zu, dass deine Fragen so groß werden, dass du vergisst, Gott dort zu suchen, wo er sich dir zeigt, nämlich in seinem Wort. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, such dir Leute, die für dich beten und dich begleiten. Bleib mit deinen Fragen nicht alleine. Wir sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sprich das durch mit jemand, vielleicht mit einem Mentor oder mit einer Mentorin. Sprich jemand an und sag, hey, kannst du dir vorstellen, mich für eine gewisse Zeit zu begleiten, egal wie alt du bist und egal welche Frage du hast. Bleib nicht stehen, wo du bist. Dein Leben ist zu wertvoll, als dass es an der Lebensfrage stehen bleiben sollte. Aber wenn wir uns dem nicht widmen, dann gibt es ein Risiko, dass wir bitter werden. Gegenüber anderen und auch gegenüber Gott. Also diese zwei Dinge, Bibel lesen und such dir Leute, die dich begleiten. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, zum fünften Punkt. Das ist mein Lieblingspunkt, muss ich sagen. Nämlich fünftens, ehrliche Jesus-Nachfolge hat Auswirkungen. Wir sind ja eingestiegen mit Lea, die ungeliebt war. Und ihr Ungeliebtsein, das hat sich durchgezogen auf ihre Kinder. Wir wissen nicht ganz genau, wie es ihr dabei erging, aber sie ist scheinbar auch daran nicht total kaputt gegangen. Sie hat weitergemacht. Sie hat dort gelebt, sie hat ihre Kinder zur Welt gebracht und über ihre Kinder hat Gott eben Geschichte geschrieben. Ihr Leben hatte Auswirkungen, auch wenn es Teile in ihrem Leben gab, die richtig Mist waren, die keiner gerne will, auch wenn ihre Wünsche nicht erfüllt wurden. Trotzdem hat Gott mit ihr Geschichte geschrieben, hat Gutes auf den Weg gebracht. Und das gilt eben auch für uns. Manche Teile von unserem Leben sind Mist. Und manchmal sind es Riesenteile, manchmal sind die scheinbar unüberschaubar. Aber Gott hört nicht auf zu wirken. Gott hört nicht auf, dir nahe zu sein. Und sein Wirken, das wird in deinem Leben Auswirkungen haben. Es wird Kreise ziehen und nach außen wirken. Und wir sind ja auf der Jumiko, man kann sich jetzt fragen, was hat dieses ganze Thema mit Mission, mit Weltmission zu tun? Und ich bin der Meinung, und das ist eins der Dinge, die mich am allermeisten am Glauben begeistern und auch an meiner Arbeit, ich bin der Meinung, dass Gott eben ganz normale Menschen gebraucht, ob wir das merken oder nicht. Wir sind Menschen mit unseren Schwachstellen und unseren unerfüllten Wünschen. Kann man in die Bibel reingucken, da findet man ganz viele von denen. Und Gott hat Weltgeschichte mit ihnen geschrieben. Und ich glaube, wenn wir authentisch und offen unseren Glauben leben, wenn wir Gott alles hinhalten, was wir können und was wir nicht können, was wir sind und was wir eben auch nicht sind, wo wir glauben und wo wir zweifeln, wo unsere Wünsche erfüllt werden und wo sie offen bleiben, dann wird es Kreise ziehen und dann wirkt Gott aus uns raus, in unser Umfeld und in die Welt. Und er wird uns verändern und durch uns andere verändern. Er schenkt uns seine Liebe und er wird durch uns seine Liebe auch weiter verteilen. Was nicht funktioniert, ist, wenn wir das ausklammern. Und wenn wir versuchen zu verstecken, das ist nicht attraktiv und auch nicht authentisch. Und wenn Gott der Meinung wäre, dass unsere unerfüllten Punkte seinem Wirken im Weg stehen, dann müsste er sie eben wegnehmen. Und wenn er das nicht tut, dann wirkt er trotzdem. Und lasst uns da gemeinsam dranbleiben, dass unsere Ecken, unsere Kanten, unsere Lebensthemen, die uns manchmal immer wieder einholen und unsere unerfüllten Wünsche, dass die nicht so groß werden, dass wir Gott nicht mehr wirken sehen. Er ist heute hier. Und er möchte dir begegnen, dich füllen und mit dir unterwegs sein. Er hat dich gerufen, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Die Welt und Menschen zu bewegen und Menschen von seiner Gnade und seiner Güte zu erzählen. Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir für dein Wort und dass du uns da drin begegnen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns siehst, auch wenn wir das manchmal nicht spüren oder manchmal nicht erleben, auch wenn wir manchmal ganz schön große Fragen haben, die wir selber nur bedingt beantworten können. Herr, du kennst jeden Einzelnen hier, du kennst uns ganz genau, du hast uns erschaffen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder neu begegnest, dass du uns hilfst, unseren Blick auf dich zu richten, dass du uns hilfst, dich zu suchen und uns dir zur Verfügung zu stellen. Möchte ich bitten, Herr, ja, dass du wirkst in unserem Leben und durch uns durch. Danke, Herr, dass du das versprochen hast in deinem Wort und dass du uns auch hilfst, darauf zu vertrauen. Amen.